meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Freitag ist es, und da es Freitag ist, soll es wieder einmal ein theologischer Freitag sein, und zwar diesmal, ich sage es ganz ehrlich, ein harter theologischer Freitag. Hans Spiegel hier, euer Pfarrer im Internet. Also, am Sonntag werden wir einen Predigttext hören aus dem Propheten Hesekiel, und der hat's in sich, da geht's dauernd drum, dass der Sünder stirbt, der aber gläubig ist und Recht und Gerechtigkeit einhält, leben wird. Das ist sozusagen eine Art Vorspiel zum 6. Kapitel des Römerbriefs, wo dann Paulus genau über diese Fragestellung von Leben und Tod, Sünde und Glaube redet. Lesen Sie es noch. Der berühmte Schlusssatz dieses Kapitels ist: Der Lohn der Sünde ist der Tod, das Geschenk, die Gabe Gottes, aber ist der Glaube, der zum Leben führt. Und das ist eine Sache, auf die wir völlig vergessen haben. Und wenn, dann sehen wir das alles ein bisschen einfach, sozusagen der Gläubige kommt im Himmel und wird dort ewig leben. Das ist zwar so, sollte uns aber heute nicht weiter beschäftigen, aus dem einfachen Grund, weil wir hier und jetzt in dieser Welt leben. Und jetzt ist die Frage, leben wir oder sind wir schon tot? Ich habe ja auch über die Schule immer sehr viel zu tun mit jungen Leuten. Und offenkundig sehen die eine Reihe von älteren Menschen teilweise als Zombies. Das ist vielleicht auch ein Punkt, warum einmal so eine ganze Welle von Zombie-Filmen war, die von den Jugendlichen sehr gern angeschaut wurde, aus dem einfachen Grund, weil es vielleicht ihre Lebensrealität ist, dass sie dauernd von Zombies, also so lebenden Toten oder eben nicht lebenden, sondern so scheinlebenden Toten umgeben sind. Das heißt, die Fragestellung ist, wir kommen ja auf die Welt und freuen uns eigentlich unseres Lebens sehr. Schauen Sie sich so ein Baby an, wie glücklich das ist. Okay, es weint auch, weil es also Bauchweh hat oder in die Windel gemacht hat und es ist unangenehm oder es erschrickt irgendwie und so. Aber schauen Sie sich Kinder an vor dem 6. Lebensjahr, wie unglaublich glücklich die sein kann. Ich kann mich erinnern, was weiß ich, an meine geliebte Tochter, meine Lea, wie die, also unsere Katze, eine Burma-Katze, das war ihre Katze, und die Lea war der Mensch von dieser Burma-Katze, herumgeschleppt hat, und die Katze hat sich alles von ihr gefallen lassen, wirklich alles, und sie hat so gestrahlt bis zum geht nicht mehr, und sie hat der Katz was vorgesungen, später dann in der Schule mit der Blockflöte was vorgespielt, und die zwei waren einfach glücklich miteinander und die Lehre hat gestrahlt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wahres Leben, das ist wahres Glück. Und jetzt passiert offenkundig in der menschlichen Entwicklung etwas sehr gerne verortet im Bereich der beginnenden Sexualität, der Pubertät, wo Menschen einen Bruch erleben. Und plötzlich ist sehr, sehr viel ihrer Freudigkeit, Lebensfreudigkeit, ihrer Lebendigkeit weg. Das ist das Beginn des Depressiven und so weiter und so fort. Und damit stellt sich uns ja die Fragestellung nicht so sehr, ob wir jetzt leben im Sinne des Medizinischen. Ich darf Ihnen versichern, Sie leben im Sinne des Medizinischen, wenn Sie hier zuhören, weil sonst kennten Sie es nicht. Sondern die Fragestellung, lebe ich wirklich? Ja. Und jetzt gibt's halt eine gigantische Anzahl von Angeboten genau in diesem Bereich drinnen. Das sind halt diese ganzen, ja, also man könnte jetzt sektenhaften Sachen sagen und irgendwas mit Energielinien und sonst was. Ich habe doch keine Ahnung. Also ganz eigenartige Dinge, die aber genau das ansprechen, und Kirche spricht das eigentlich nur noch sehr, sehr wenig an, obwohl es ein zentraler Punkt der Theologie ist. Also die alte Erzählung ist die, Adam und Eva fliegen wegen Blödheit aus dem Paradies hinaus, und in diesem Moment sind sie eindeutig sterblich. Ja? Sie sind gebrochen. Psychoanalytiker sagen immer, ja, das ist also der Verlust der Kindheit, wo man aus dem Paradies hinausfliegt, so gesehen, macht jeder Mensch das mit, das schlechte Gewissen, die Erkenntnis, dass man irgendwas falsch macht oder dass man sich an etwas festklammert, und ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich bin 61, hier ist auch für mich durchaus eine Auseinandersetzung damit zu leben, woran halte ich mich fest, was ich schon längst nimmer mehr bin, also zum Beispiel jung. Das heißt, unser Leben steht in einer gigantischen Herausforderung. Und diese Herausforderung ist eine, dass man sagen kann, na gut, ich lebe ja als ein ordentlicher Mensch, das passt schon. Und jetzt ist es offenkundig so nicht. Also in Wirklichkeit ist, so wie die Bibel das sieht, das Leben eigentlich eine sehr einfache Geschichte, gerade im Alten Testament immer über Recht und Gerechtigkeit, halte dich an die Rechtssatzungen Gottes, wo es jetzt eigentlich so gesehen nicht so schwierig ist, bring niemanden um, mach niemanden sein Leben schwer, bestiehl ihn nicht, mach ihn nicht fertig, mach ihn nicht zum Sklaven, zur Sklavin und so weiter und so fort. Also so schwierig ist das eigentlich nicht, wenn wir uns ganz ehrlich sind, so das Alte Testament ist sehr, sehr lebbar. Gut, jetzt lassen wir mal die Speisegebote zur Seite, weil in Zeit von Konserven und Tiefkühlkost und toller Versorgung in jedem Supermarkt ist das also nicht mehr so das, was uns wirklich angeht, aber sei ein ordentlicher Mensch deinem Nachbarn gegenüber. Und jetzt das Neue Testament sozusagen ganz, ganz massiv legt dazu diesen Glauben an Jesus Christus, gerade auch wieder Römerbrief, 6. Kapitel, häng dich vollkommen an Jesus. Häng dich dran, dass dir dein Leben geschenkt ist. Häng dich dran, dass dir die Vergebung deiner Fehler geschenkt ist. Und dann lebst du. Mit einer ganz großen Klarheit, dass wir alle Zeit vom Tod umfangen sind, weil wir einfach dauernd auch Blödsinn treiben und sündhafte Menschen sind und dabei sehr furchtbare Dinge tun. Und dieses Leben ist ein sehr, 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 sehr anstrengendes, wenn ich nur denke, heute, manchmal glaubt man das ja alles überhaupt nicht, in den Frühnachrichten, im Morgenjournal des Österreichischen Rundfunks Ö1 ist jetzt also die Justizministerin will jetzt endlich mal wirklich was Sinnhaftes tun gegen Kindesmissbrauch. Also die Kinder sollen befähigt werden zu sagen, nein, das will ich nicht oder überhaupt über furchtbare Erlebnisse zu reden. Und ja, das hätte man jetzt vielleicht vor 50 Jahren auch schon machen können oder auf jeden Fall, seitdem diese ganzen Missbrauchsgeschichten da sind, von vor 20 Jahren. Das wäre ja sinnvoll. Ja, also man müsste ja zum Beispiel relativ einfach hingehen und einmal sagen, naja, hört zu, es kann nicht jeder mit Kindern arbeiten. Das betrifft vor allen Dingen die ganzen Sportvereine. Das geht nicht. Also irgendwer sagt, ja, ich gehe jetzt mit den Kindern, keine Ahnung, Fußball trainieren oder sonst irgendwas. Und keiner fragt, warum tun sie sich das an? Sind sie Fußballer und wollen, dass die österreichische Nationalmannschaft irgendwann einmal wiederum Weltmeister wird oder zumindest das Deutschland schlägt? Oder treiben sie sich gern in der Umkleidekabine von Kindern herum? Also man hätte ja hier schon lange, lange Dinge tun können. Es kann ja unglaublich ermüdend sein, das zu sehen, was sich alles so abspielt und wie anstrengend das alles ist und welche Furchtbarkeiten dauernd passieren. Und das ist zermürbend. Das heißt, die Sünde, der Lohn der Sünde ist ja nicht nur des Sünders, sondern auch all jener, die unter der Sünde leiden. Nicht? Wenn man sich diese Furchtbarkeiten anschauen muss, das macht dann ja kaputt. Und du hast jetzt einfach diese völlig klare Aussage, die Mediziner sagen, bis 25 wächst man und danach baut man ab. Ja, nicht wirklich bei den Herren zum Beispiel gerne Zunahme beim Bauch, aber man schrumpft zum Beispiel schon. Also Dinge funktionieren nicht mehr so gut. Das sieht man an den weißen Haaren. Also irgendwie sagt der Körper irgendwann einmal, na, da jetzt auch noch dunkle Pigmente einarbeiten, ist mir einfach zu anstrengend. Ich gehe da auf der Ebene jetzt schon in Pension. Und dann kriegt man halt weiße Haare. Und das ist es einfach. Dieses Leben ist angefochten. Und es muss etwas Zweites geben, was diesem Verbrauch in diesem Leben dagegen steht. Das eigene Unsinnige, was man tut, was man in Wirklichkeit selber fertig macht, aber auch die Ebene, wo man Objekt von Sünde ist und irgendwie gemobbt wird und was weiß ich, was alles. Das heißt, es gibt Gott, der in diese Welt hineinwirkt und dagegen den Glauben setzt, also den Glauben an die Erlösung. Das ist eine spannende Geschichte, weil sie immer eines verlangt, nämlich dass ein Mensch sagt, ich bin erlösungsbedürftig. Ich denke, dass das eines der größten Probleme jetzt in der kirchlichen Verkündigung ist, dass keiner mehr hingeht und sagt, hört zu, ihr seid richtig, richtig, richtig erlösungsbedürftig. Ihr braucht etwas, was ihr selbst nicht erreichen könnt. Ja, okay, ihr könnt irrsinnig viel erreichen, aber es gibt eine Sache, die muss euch geschenkt werden. Und dieses, das muss euch geschenkt werden, das ist eben die Gnadenhandlung Gottes und unser Glaube ist, okay, ich sag, das ist mir geschenkt. Erlösung ist mir geschenkt. Erlösung von meinen eigenen bösen Taten und ganz spannend von den Auswirkungen der bösen Taten, die das in meinem Leben hat, wo es mir irrsinnig überanstrengt, fertig macht und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eigentlich eine Banalität, aber sie ist die Grundlage, dass wir einfach sagen, ja, das Böse in dieser Welt ist etwas Tötendes und Tödliches. Und so auf beiden Seiten, noch einmal ganz klar gesagt, sowohl das Böse, das wir tun, als auch das Böse, das wir erleiden. Und daraus im nächsten Schritt zu sagen, okay, ich brauche Hilfe. Es ist ja auch irrsinnig schwierig, dass Menschen hingehen und sagen, sie brauchen Hilfe. Sie tun, die meiste und größte Hilfe brauchen, tun immer am stärksten. Und das ist mir natürlich auch schon passiert. Und ich brauche ja keine Hilfe und ich weiß es besser und so weiter und so fort. Diesen Punkt zu überspringen und zu sagen, ich brauche Hilfe, ich vertraue mich an. Und dann passiert was Tolles. Dann kommt Leben hinein. Und ich darf Ihnen versichern, dass ich ganz viele alte Leute kennengelernt habe, die richtig, richtig, richtig lebendig sind. Okay, die tun sich dann halt schwer mit dem Gehen oder irgendwas greifen und die Augen sind nicht mehr so gut und vielleicht braucht es ein Hörgerät und so weiter und so fort. Und trotzdem haben die eine Lebendigkeit in sich, die ist gigantisch. Sie freuen sich. Sie bejahen das Leben, sie sind trotz aller körperlichen und gesundheitlichen Einschränkungen für andere da und freuen sich einfach über einen anderen Menschen. Und das ist eine ganz, ganz, ganz wunderbare Geschichte, meine Lieben. Das ist das, was Leben ist in dieser Welt. Dieses Verbundensein mit anderem Leben, anderen Menschen. Und dort werden wir hier in dieser Welt lebendig, solange wir uns anvertrauen und sagen, ich brauche Erlösung. Und dann ist das Geschenk da. Dann ist eine Lebendigkeit da, bei allen Einschränkungen, mit denen wir halt leben müssen. Einen gesegneten Abend uns allen.